Es gibt Leute, die geraten in die Schuldenfalle. Am Ursprung kann Misswirtschaft, unangemessener Konsum, eine Spielsucht oder einfach Schicksalssturm. Stell dir vor, bei einem Mann haben sich die Schulden dermaßen angehäuft, dass er sich selbst bei einem CEO-Lohn bei Novartis und vielen Arbeitsjahren bei weitem nie könnte zurückzahlen. Das Betriebsamt hat ihm sein ganzes Hab und Gut verpfändet und das Cash will ihm die ganze Familie wegnehmen. Vor dem Gericht fleht er um Gnade und tatsächlich eines Tages steht der höchste Bundesrichter der Schweiz, ist natürlich dichtet, vor der Tür und er lädt ihm die ganze Schuld. Der Mann tanzt vor Freude. Doch in der Tageszeitung erscheinen Dutzende von Leserbriefen, die von einem riesigen Skandal reden. Von Schädigung der Volkswirtschaft und Ungerechtigkeit. Der leicht über die Lippen gehende Satz und vergib uns unsere Schuld, wo so flach geworden ist, hat genau die Dimension. Es gibt den Satz, du bist sündiger, als du je könntest denken und geliebter, als du je glauben kannst. Im gleichen Maß, wie unser Körper aufs tägliche Brot angewiesen ist, sind wir auf der geistlichen Ebene, auf der Herzensebene, auf die Vergebung von Gott angewiesen. Sünde meint eben nicht in erster Linie unser moralisches Versagen. Klar, dort ist es gar nicht so schlimm. So schlimm sind wir ja gar nicht. Sondern meint eine gestörte Gemeinschaft mit Gott. Ich finde es ganz wichtig, dass wir immer verstehen, du hast vorhin von Sünde geredet. Sünde heisst eigentlich so ein Einschnitt, so eine Trennung. Das ist so, die von Dürrenäsch kommen, über das Wochenende ist die Straße gesperrt, von Dürrenäsch auf Hallwil. Das ist aber mühsam, die Verkehrsbehinderung, und irgendwo musst du einen Weg suchen, viel weiter und so. Und Sünde macht genau das. Sie tut Beziehung zu Gott stören, behindern. Und das Geniale ist, dass bei der Bitte um Vergebung die Straße frei wird. Wird einfach wieder aufgemacht und man kann wieder durchfahren. Im übertreiten Sinn. Die Geschichte, die ich erzählt habe am Anfang von dem Mann, das ist so eine Neufassung vom Gleichnis aus Matthäus 18, 21 bis 35. Dort begegnet der so eben entlastete Mann, der gerade getanzt hat vor Freude an einem Mitarbeiter seiner eigenen Firma, wo ihm einen kleinen, verschwindend kleinen Betrag, Geldbetrag schuldet. Leider kennt er mit ihm keine Gnade und lässt ihn verhaften und einsperren. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gerade anschliessend das Unser Vater-Gebet in Matthäus 6, kommt Jesus auf das Thema nochmal zurück. Wahrscheinlich ist ihm das Thema so wichtig von der Vergebung, dass er gerne nochmal nachdoppelt. Und dort steht, wenn ihr denen vergebt, die euch Böses angetan haben, wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr euch aber weigert, anderen zu vergeben, wird euer Vater euch auch nicht vergeben. Ist das nicht eine höchst bedenkenswerte, sich im Neuen Testament wiederholende Aussage, die mich enorm nachdenklich stimmt, weil ich weiss, wie schwer wir uns oder ich mich auch mit der Vergebung tue? Schuld ist ein Beziehungskiller, nicht nur gegenüber Gott, sondern auch untereinander. Der Mann im Gleichnis hat seinen Arbeiter ins Gefängnis gebracht. Zwischen den beiden war fortan eine Mauer. Gibt es auch in deinem Leben Leute, die durch eine Mauer von dir abgetrennt sind? Bist du ebenfalls Gefängniswärter und musst regelmäßig nachschauen, ob dein Schuldner seine Strafe wirklich absitzt? Anderen zu vergeben ist enorm schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr es habt. Ich habe gerade diese Woche wieder so eine Situation erlebt. Ein bisschen zu oft mit meiner Frau. Leider über Tage hinweg. Und dann ist sie gestern den ganzen Tag weg gewesen, und heute sehe ich sie erst am Morgen wieder und dann habe ich gesagt, ich muss dich nur um Vergebung bitten. Und dann hat sie gesagt, hast du wieder Predigt zu dem Thema? Das ist ja so peinlich, oder? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann nicht über das Thema predigen, wenn ich weiss, wir haben eine unvergebene Situation zuhause. Und ich wünsche euch allen, dass ihr predigen über das Thema, weil dann merkst du, du kannst nicht. Aber ich finde das mega peinlich, dass Silvia sagt, ich merke mal, was war das Thema, dass du predigst, aber ich kann ja nicht über das Thema predigen, wenn ich selber nicht, wenn es nicht in Ordnung ist, es geht nicht. Anderes Vergehen ist enorm schwierig, weil ich verzichten muss. Weil Vergebung so brutal einseitig und ungerecht ist, es fühlt sich an wie ein Sturz ins Bodenlose. Und wenn wir es dann noch wagen, werden wir feststellen, dass Beziehung wieder ermöglicht wird und vertieft wird. In dem Maß, wie wir die Notwendigkeit sehen, dass wir auf Gottes einseitige Vergebung angewiesen sind, werden wir auch untereinander besser können vergeben. Aber wenn wir nicht mehr checken, wie fest, dass wir auf Vergebung von Gott angewiesen sind, wenn wir das nicht mehr begreifen. Und das passiert. Dann werden wir ein Problem haben, um wirklich ernsthaft einander zu vergeben. Mit einem Extremfall, ich habe heute zwei Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine, wo eine persönliche Betroffenheit drin ist und eine, wo einfach so das Prinzip von der Vergebung sehr schön erläutert wird. Und ich weiss, dass Glow Next, dass die am letzten Freitag genau die gleiche Geschichte auch angeschaut haben. Die Holländerin Corrie ten Boom hat das Konzentrationslager Ravensbrück überlebt. Ihre Schwester hingegen ist dort zugrunde gegangen. Zwei Jahre nach dem Krieg, 1947, hat sie in einer Kirche in München predigt und hat über ihre Zeit im Konzentrationslager geredet. Wo die Menschen betroffen und wortlos den Raum verloren haben, hat sich ein Mann gegen die Masse nach Führer gekämpft. Und dann erzählt Corrie, in dem Moment hat sie vor ihrem inneren Auge den Mantel gesehen, den Beruf Eilzut und dann die blaue Uniform und das Birre mit dem Totenschädel und den gekreuzten Knochen. Sie hat einen grossen Raum gesehen, wo sie sich nackt ausziehen musste. Schuhe und Kleider am Boden. Sie musste nackt an diesen Leuten vorbeigehen. Sie hat sich an die Scham erinnert. Auch an die ausgemergelten Schwestern, die die Rippen unter ihrer Haut gut sichtbar gewesen sind. Corrie ten Boom und ihre Schwester ist ins Konzentrationslager gekommen, weil sie Juden in ihrem Haus versteckt haben. Und ihre Schwester hat das Konzentrationslager nicht überlebt. Sie hat sich in dem Moment an den Mann erinnert, an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel gesteckt ist. Jetzt steht sie zum ersten Mal einem von ihren Häscher gegenüber. Ihr Blut scheint zu gefrieren. Er sagt, sie hat von Ravensbrück geredet, ich bin Wächter dort gewesen. Ich bin Christ geworden. Und hat ihre Hand entgegengestreckt und gesagt, werden Sie mir vergeben? Sekunde ist sie wie gelähmt vor dem Mann gestanden und es ist ihre Frage, wie wenn es Stunden wären. Sie hat ihrem Inneren gekämpft. Die Schwester ist schließlich im Konzentrationslager elend und langsam gestorben. Doch dann hat sie sich an die Bibelstelle erzählt, an die Bibelstelle erinnert. Wenn ihr den Menschen ihren Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Nach dem Krieg hat Corrie ein Heim für Nazi-Opfer eröffnet. Und sie hat dort erlebt, dass die haben können vergeben, innerlich frei geworden sind. Egal, was für körperliche Schäden sie hatten. Die an ihrer Bitterkeit festgehalten haben, sind durch ihn verleiden geblieben. Sie ist immer noch vor dem Mann gestanden. Kälte hat ihr Herz umklammert. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt vom Willen. Ist ihr durch den Kopf gegangen. Sie hat gebetet und hat die Hand aufgehebt. Und hat darum gebetet, dass Gott ihr ein Gefühl von der Vergebung schenken möge. Mit einer mechanischen Bewegung legt sie ihre Hand in die Hand von dem Wächter. Und dann ist das Unglaubliche passiert. Ein heißer Strom, das erzählt Corrie selber, ist ihr an der Schulter entsprungen. Es ist ihr warm der Arm entlang gelaufen. Mit ihrem ganzen Sein und von dieser heilenden Wärme durchflutet, sagt sie unter Tränen, ich vergib dir. Ich vergib dir von ganzem Herzen. was für eine immense Schuld. Aber immer noch, ich weiß, das darf man fast nicht sagen, aber du kannst niemandem mehr Vergebung zusprechen als Gott dir. Egal, was passiert ist, du kannst niemandem mehr Vergebung zusprechen als Gott dir. Und dann schreit sie mir über die skandalöse Ungerechtigkeit. Und ich denke, eine Kleingruppe vom nächsten Dienstag, wo ich jetzt schon weiss, da reden wir über das Thema. Das ist nicht richtig, dass man dieser Person vergibt. Das ist eine skandalöse Ungerechtigkeit. Hat der Wächter wirklich seine Tat, seine Schuld in der Tiefe verstanden? Hat er dafür genug gebüßt? Der Akt vom Vergehen bedeutet nicht, dass der Schuldige nicht die Konsequenzen von seinem Tun tragen muss. Ich gehe davon aus, dass der KZ-Wächter sich von seinen Taten vor Gericht rechtfertigen muss. Das ist aber eine andere Geschichte und nicht Bedingung oder Teil der Vergebung. Das ist so wichtig, dass wir das unterscheiden. Vergebung hat nichts mit der Rechenschaft zu tun oder so. Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt vom Willen. Das bedeutet, dass man sich nach dem Vergehen nicht unbedingt super gut fühlen muss. Der Herr, unser himmlischer Vater, spricht genau das im Hebräer 8, Vers 12 an, wo es heißt: Denn ich will gnädig sein. Ich will gnädig sein. Ihren Missetaten und ihrer Sünden willen will ich nicht und ihrer Sünden will ich nicht mehr gedenken. Zweimal will. Wir sagen manchmal, wenn Gott uns die Sünden vergibt, dann sind sie weg und er denkt nicht mehr dran. Wir nehmen einfach so leicht den Fall. Das heisst, ich will nicht mehr gedenken. Das ist ein Entscheid vom Willen, dass Gott den Sünden, die er uns vergeben hat, nicht mehr will gedenken. Und wenn sie da mal raufkommen, dann sagt er, nein, ich will ihm nicht mehr gedenken. Das ist Vergebung. Jesus hat seinen Peiniger sterbend am Kreuz zugesprochen: Vater, vergib diesen Menschen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir sollen sogar dann vergeben, wenn der andere gar nicht um Vergebung bittet. Ja, wenn er seine Schuld nicht einmal eingesehen, wie die am Kreuz, die Peiniger. Jesus hat ihnen vergeben. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sagt nichts davon, dass der Schuldiger vorher um Vergebung hat müssen bitten. Vergebung bedeutet nicht, dass man die Schuld billigt. Nein, die Tat bleibt schlecht. Es hat weh tun, aber ich will nicht mehr daran denken. Wo hast du einen Gefangenen? Wo haltest du jemanden gefangen? Vergebung bedeutet immer, ich habe den Satz gerade letztens gehört, Vergebung bedeutet immer, einen Gefangenen freizulassen. Und am Schluss merkst du, dass du der Gefangene gewesen bist. Das ist ein interessanter Satz. Vergeben bedeutet immer, einen Gefangenen freilassen und am Schluss merkst du, dass du ja der Gefangene gewesen bist. Und nochmal ein Satz, der mir begegnet ist: Wer einen Mensch verurteilt, kann irren. Wer ihm vergibt, irrt nie. Wo haltest du Menschen gefangen? Wahrscheinlich handelt es sich um Schuld von weit geringerem Ausmaß als die vom KZ-Wächter. Und dennoch spielen genau die gleichen Mechanismen. Und du bist herausgefordert, über deinen eigenen Schatten zu springen. Tu es. Und schon meldet sich eine Stimme im Inneren bei mir, die sagt, ich muss ihn noch ein bisschen hängen lassen, damit er spürt, wie heftig das mich verletzt hat. Die soll nur ein paar Wochen durchs Feg führen und die Schuld abbüßen. Ich bestrafe sie mit Schweigen. Er ist an mir schuldig geworden, also soll er gefälligst auch den ersten Schritt machen und um Vergebung bitten. Kennt ihr die Sätze? Der Paulus fragt, warum ertragt ihr das Unrecht nicht einfach und belastet es dabei? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das ist so gegen unser Ego, so gegen unseren Stolz. Es ist brutal schwierig, vergeben. Es greift unser Ego voll an. Und schreit auf. Unseren Schuldiger zu vergeben, beinhaltet den Makel, sich über Vorteile lassen zu müssen. Aber denk da, Wer Menschen verurteilt, kann irren. Wer Menschen vergibt, irrt nie. Auf dieser Grundlage von der Vergebung kann dann ein Versöhnungsprozess in Gang gesetzt werden. Im Unterschied zur Vergebung kann der nicht einseitig passieren. Und wir verwechseln die Geschichten immer wieder, Vergehen und Versöhnen. Vergehen ist brutal einseitig. Und es tut einfach nur weh. Du verzichtest einfach auf dein Recht. Versöhnung braucht immer beide Seiten. Es erfordert Zustimmung vom anderen. Manchmal bleibt man unverstanden. Und der andere wird nie mehr mein bester Freund. Macht nichts. Außer das ist der Ehepartner. Aber das hat nichts mit Vergehen zu tun. Liebe Leute, wir müssen lernen. Wir Christen müssen lernen, was Vergehen heisst. Ich finde es ganz schlimm, dass es in unserer Gemeinde, und ich weiss das, unvergebene Situationen gibt. Über Jahre hinweg. Das ist eine Tragödie. Jetzt erzähle ich euch die Geschichte aus dem Zweiten Weltkrieg, wo eine persönliche Betroffenheit, eine familiäre Betroffenheit drin ist. Ich weiss nicht, ob ihr den Babinyar kennt. Babinyar. Das ist der Name von einer Schlucht in Kiew, 1941. Ist das dort der Schauplatz? Wahrscheinlich habt ihr schon diese Filme gesehen, vom grössten einzelnen Massaker an jüdischen Männern, Frauen und Kindern im Zweiten Weltkrieg. Das war so ein riesiger Graben, wo die Juden verschossen worden sind. Dort hatten sie noch nicht die Massenvernichtung mit Gas und so weiter, sondern einfach verschossen worden. Die sind in den Graben reingekommen, ist die nächste Schicht aufgelegt und hat wieder alle verschossen in die nächste Schicht und so. Und es gibt auch den Film, wo eine Frau hat sich totgestellt, ist aber nicht tot und ist nachher, hat das überlebt. Vielleicht habt ihr das schon gesehen. Also es ist ganz eine riesige Tragödie. Es ist am 29. und 30. September 1941 sind dort mehr als 33'000 Juden dieser Geschichte zum Opfer gefallen. Ich erzähle die Geschichte nicht, um irgendwo da Aufsehen zu erregen, überhaupt nicht. Ich möchte da Prinzipien aufzeigen. Die 6. Armee und Generalfeldmarschall Walter von Reichenau hat das verantwortet gehabt. Die haben die Vernichtungsaktion durchgeführt. Die Frau von meinem Bruder, meine Schwägerin, ist Deutsche. Im Laufe der Jahre hat sie herausgefunden, dass ihren Großvater zu dem Sonderkommando gehört hat, der für die Exekutivmaßnahme in Babinyar zuständig war. Ihren Großvater hat zwar um diese Sache den Mantel vom Schweigen gehüllt. Dennoch hat es meine Schwägerin herausgefunden. Die älteste Tochter von meinem Bruder und von der Schwägerin hat seltsame Auffälligkeiten gezeigt. Sie hat so etwas wie ein Trauma gehabt. Das hat sich in Angstzuständen gezeigt, so unerklärbaren Angstzuständen. Und darin, dass sie sehr Mühe gehabt hat mit Reden. Obwohl sie schon über 3 Jahre alt war, hat man sie fast nicht verstanden, was sie sagen will. Um deren Ursache zu Grund zu kommen, haben sie ihre Familiengeschichte angefangen zu studieren. Und sind auf Babinyar gestoßen. Als Abschluss von einem längeren Prozess, bei denen sie stellvertretend vor Gott um Vergebung gebeten haben, sind sie vor 3 Wochen, vor 3 Wochen, sind sie nach Kiew gereist. Ihr seht das übrigens die Gedenkstätte in Kiew. Und ihr seht, da gibt es keine einzige Blume. Das ist bewusst keine Blume, weil da Leben ausgelöscht worden ist. So als zum Gedenken an das schlimme Massaker. Sie sind dort nicht gereist. Dort haben sie den Leuten Blumen verteilt, das Symbol vom Leben. Völlig überraschend, sozusagen, sozusagen als Zugabe, ist ihnen die Türen aufgegangen. Und zwar haben sie dürfen oder können in den Sabbat-Gottesdienst von der messianischen Judengemeinde dort gehen. Dort haben sie dürfen das Zeugnis geben und können unter Tränen die Anwesenden nachkommen aus Kiew, um Vergebung zu bitten. Am Schluss, das war ein 6-stündiger Gottesdienst. Wenn jemand Interesse hat, um das zu schauen, das ist 6 Stunden auf YouTube, ich gebe gerne die Adresse aus. Und ein kleiner Teil ist das Zeugnis mit dem Vergebungsprozess. Am Schluss haben 1'000 Juden ihnen laut Vergebung zugesprochen. Der schönste Teil des Zeugnisses war, dass ihre Tochter im Laufe des Vergebungsprozesses völlig geheilt worden ist. Warum erzähle ich das? Ich glaube, in der Vergebung steckt eine riesige Heilungskraft. Nachdem der David den Ehebruch mit der Bathseba betrieben hat, hat er gesagt, denn da ich es wollte verschweigen, verschmachteten meine Gebeine durch mein tägliches Klagen. Beide Täter und Opfer brauchen Vergebung, um gesund zu bleiben. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Letzte Woche, als ich mit der Silvia so Zoff gehabt, ich habe wie so einen, im Bauch hinein, ich habe wie gespürt, dass es wieder etwas da ist. Und wenn man das nicht um Vergebung bittet, gibt das irgendein Magengeschwür aus oder ich weiß auch nicht was. Nur schon darum können wir uns nicht leisten, nicht zu vergeben. Wie viele körperliche Beschwerden unter uns? Oder, und auch psychische haben die Ursache wohl in nicht vergebenen Situationen? Vergebung macht gesund. Geistlich und körperlich. Ja, wenn ich jemandem vergibe, verzichte ich willentlich auf etwas, was mir eigentlich zustoßen würde. Es müsste ja nicht vergehen. Es ist ja eine Ungerechtigkeit da. Und ich verzichte dann auf das, auf mein Recht. Willentlich. Mein Anrecht auf etwas wird torpediert. Und tief in uns regt sich unser Gerechtigkeitsempfinden. Das ist normal. Das darf. Es kommt daher, dass unser Gerechtigkeitsempfinden nicht aus der Bibel stammt, sondern von der römischen Göttin Justitia. Ich weiß nicht, ob ihr die Göttin Justitia kennt, ihr seht sie da vorne. Justitia hat verbundene Augen, hebt in einer Hand den Wagen und in der anderen ein Schwert. Unsere Gerechtigkeit sagt, das Geschehene muss ohne Ansehen von der Person genau austariert werden und das Böse bestraft. Das ist Justitia. Das ist ja richtig, das ist die Staatsgewalt, dass er so handhabt. Das ist aber Staatsgewalt, das ist eine biblische Ansicht. In der Bibel wird eine andere wird Gerechtigkeit Gottes propagiert. Und das ist etwas ganz anderes. Gerechtigkeit, die in der Bibel propagiert ist, ist ganz etwas anderes als die römische Göttin Justitia. Das müssen wir wissen. Es ist eine Gestalt von der Menschenfreundlichkeit und steht parallel zu Begriffen wie Gnade, Barmherzigkeit, Treue und Güte Gottes. Das Bestreben von Gottes Gerechtigkeit ist nicht, dass alles ausgeglichen ist am Schluss, sondern die Menschen zurück in die Gemeinschaft zu holen. Das ist Gerechtigkeit Gottes, Menschen zurück, Menschen, die es nicht verdienten, zurück in die Gemeinschaft zu holen. Das ist ein Beziehungsbegriff und nicht ein Justizbegriff. Und zu dieser Art von Gerechtigkeit passt Vergebung hervorragend. Auch in der Vergebung geht es nur darum, Menschen wieder in die Gemeinschaft zu holen. Dass Beziehung wieder entstehen kann, wieder geheilt werden kann. Darum ist Vergebung so wichtig. Sie wird nämlich zur Basis für gesunde, integrierende Beziehungen. Und dafür danke ich dir von ganzem Herzen, Vater im Himmel. Ich danke dir, Herr, dass du uns einfach so vergisst, wenn wir zu dir kommen. Wenn wir nicht mal checken, die Schuldig, dass wir geworden sind, oder wie wir eigentlich etwas ganz anderes verdient hätten. Herr, du tust uns den Weg immer wieder ebnen. Durch deine Gerechtigkeit holst du uns rein. In Gemeinschaft mit dir. Danke, Herr, dass du so eine andere Gerechtigkeit hast. Weil wir müssen nach Justitia handeln, oder du wirst nach Justitia handeln, Herr, wir würden es nie schaffen. Danke, Herr, dass du eine gnädige, integrierende, gütige, treue Gerechtigkeit hast. Und ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, dass du jeden Einzelnen da hinten kennst, auch in seiner Situation, mit den Beziehungen, die er erlebt. Du siehst, was unvergebene Schuld hat. Du siehst, wo Menschen, die Gefängniswärter sind da hinten. Oder der, die hinter Gitter stecken. Ich möchte dich bitten, dass wir Generalamnestie machen dürfen. Menschen rauslassen. In die Freiheit lassen. Verzichten. Unser Ego übergehen. Und den Stolz kreuzigen. Zu deiner Nähe. Amen.